Ich möchte einen kleinen Einblick in die Besprechung geben, die letzten Freitag und Samstag auch stattgefunden hat. Und da hat eigentlich so ein Kernthema uns beschäftigt. Das haben die Brüder aus Herford vorgebracht, ausgearbeitet. Und das war das Thema der Seelsorge. Interessant ist, was wir persönlich alles unter der Seelsorge verstehen und wie breit oder wie eng auch eben auch dieses Gebiet vielleicht für uns persönlich auch ist. Und ein Bruder, der hat uns wertvolle Einblicke gegeben, wie der Herr Jesus Seelsorge mit den Menschen der damaligen Zeit auch gemacht hat. Das sind zum Beispiel die sehr bekannten Gespräche, wo wir jetzt aktuell ja auch betrachten, mit dem Nikodemus. Da ist die Frau am Jakobsbrunnen. Ja, und so sind ja viele andere auch Begegnungen gewesen, wo ganz kurz etwas berichtet wird oder wo wirklich ein längerer Abschnitt uns auch hinterlassen ist. Was besonders auffällt, dass der Herr Jesus in vielen Fällen den Menschen nicht fertige Lösungen präsentiert, sondern die Menschen mit Fragen eigentlich anregt, nachzudenken und dass der Mensch sozusagen dann selber über das Reflektieren, über das Nachdenken, ja, zu einem gewissen Ergebnis auch kommt. Also der Herr Jesus, er stellt in der Seelsorge viele Fragen. Ein Bruder hat gesagt, er hat wohl 200 Fragen gestellt, die uns natürlich jetzt hier in den Evangelien auch hinterlassen sind. Und die Frage ist, bevor ich auf den Gedanke eingehe, wer muss eigentlich Seelsorge machen, möchte ich zuerst auf die Notwendigkeit auch eingehen. Wie würden wir persönlich einschätzen, und wir wollen ja das Gebiet jetzt breiter fassen, nicht nur auf die Gemeindearbeit, sondern auch darüber hinaus auf unsere Gesellschaft auch beziehen. Wie würden wir empfinden, gibt es heutzutage eigentlich mehr Bedarf, will ich so sagen, an Fällen im Vergleich zu früher, wo Menschen irgendwie psychologisch betreut werden müssen? Was meinen wir? Also laut der Statistik ist diese Entwicklung eigentlich ziemlich eindeutig. Ich möchte eigentlich nur so ein paar Faktoren auch nennen. Wenn wir, ich sage mal, die Arbeitswelt anschauen, dann war das eigentlich ganz, ganz früher, lass uns mal über 100 Jahre noch zurückgehen, da haben die Leute so etwas wie Urlaub gar nicht gekannt. Heutzutage, obwohl wir viel Urlaub haben, im Vergleich auch zu anderen Ländern, ist das Thema Burnout, dass man ausgebrannt ist, eigentlich nichts Neues für uns. Ja? Das heißt, der Druck auf dem Arbeitsplatz, der wird immer stärker und die Zeiten, sich in gewisser Weise zu regenerieren, die werden irgendwie kürzer. Ja? Und darum gehen die Leute ein paar Mal im Jahr auch in Urlaub, um ja, sich persönlich zu regenerieren. Wir haben ja seit einigen Jahren ein Smartphone, was Einzug gehalten hat, das Internet, Smartphone. Und auch da gibt es nur in Bezug auf junge Menschen zum Beispiel, gibt es eine Statistik, die ich mal vor einiger Zeit auch gefunden habe. Und da hat man so gesagt, dass die Zahl von schweren Depressionen in der USA seit 2010 bei Jungen und Mädchen sich mehr als verdoppelt hat. Ja, mehr als verdoppelt, nur in diesem Zeitraum. Und das bedeutet, Menschen kommen nicht zurecht, sie brauchen irgendwo dann auch Hilfe. Wenn wir das Thema Familien betrachten, so war es früher doch mehr oder weniger so, dass es eine Familie mit Kindern gab und natürlich Probleme in den Familien, will ich so sagen, gab es wahrscheinlich zu allen Zeiten. Aber allgemein auch die Scheidungsrate oder auch überhaupt nicht mehr zusammenziehen, ja, das war früher ganz, ganz anders gewesen. Heutzutage heiraten zum Teil Leute nicht, zeugen Kinder, dann ziehen sie wieder zusammen mit Kindern teilweise, dann gibt es so einen Begriff wie Patchwork-Familien, ja, dass jeder Elternteil seine Kinder noch mitbringt und da entstehen zwangsweise, ja, gewisse Belastungen. Menschen kommen mit all dem eigentlich nicht so gut zurecht. Wenn wir all die Krisen, die Katastrophen auch anschauen, so müssen wir sagen, jetzt gerade durch Corona, das ist, denke ich, uns alle noch sehr deutlich im Gedächtnis, oder Kriege, die wirtschaftliche Unsicherheit, ja, was sich vielleicht mit Zukunftsängsten verbindet, Angst vielleicht den Arbeitsplatz zu verlieren und so weiter. Was noch eine Tendenz ist, die früher eigentlich nicht so bekannt war, das ist Altersdepression. Altersdepression insofern, dass ältere Menschen früher tatsächlich in einer Großfamilie gelebt haben. Das heißt, da haben die Kinder die Eltern ja dann zu sich in die Familie aufgenommen und die älteren Leute haben so ihren Lebensabend auch gelebt. Und jetzt ist es doch so, dass jeder mehr für sich auch ist. Ja? Und auch da gibt es eindeutige Hinweise, dass Menschen vereinsamen, die soziale Isolation nimmt zu und das führt bei Menschen auch zu Depressionen. Wir merken, man könnte über viele Sachen sprechen, das ist jetzt nicht das Thema. Ich will eigentlich nur so einen Hinweis geben, dass das Thema Seelsorge, das ist nicht nur, dass wir sagen, ja, eine Seele möchte sich vielleicht bekehren, hat Fragen irgendwie, wie kann man dies oder jenes verstehen aus der Schrift und man ihr dann hilft, sondern das Thema Seelsorge ist viel, viel breiter eigentlich zu sehen. Ich werde gleich noch darauf auch zu sprechen kommen. Definitiv ist jetzt eins, wenn wir jetzt mal so mehr auf die Gemeinde auch zurückkommen, dann sind natürlich, ich sag mal, die Brüder, wo Gott auch die Gaben gegeben hat, ja, die Geschwister, die am Wort auch dienen, der Hirte in dem Sinne, ja, das ist eigentlich ihre Aufgabe, dass sie ja, den Geschwistern in der Gemeinde dienen, dass sie bei Fragen der Seelsorge entsprechend auch zur Seite auch stehen. Und wisst ihr, auch da ist es ganz, ganz wichtig, wie arbeitet man auch da? Und so ist es auch da, denke ich, ganz wichtig, immer den Kern zu verstehen, dass Gott ja immer zuerst mit dem Herzen des Menschen arbeitet, ja, und er möchte zuerst, dass der Mensch in die richtige Beziehung zu Gott kommt, weil schon allein daraus sich viele ja, Probleme im Leben sich auch einschleichen können, wenn Menschen zum Beispiel nicht vergeben können, wenn Menschen nachtragen, und vieles andere, ja. Das heißt, wenn die Beziehung zu Gott und zum Menschen gestört ist, dann zeigt sich das unbedingt irgendwo auch am Körper, dann hat man eben auch hier ein Problem. Auf jeden Fall ist es so, dass man unbedingt zuerst mit dem Herzen arbeiten muss. Und in keinster Weise in dem Sinne, dass man versucht, an den äußeren Dingen, wie man so sagt, herumzudoktern. Ja? Dass man irgendwie sagt, ja, jetzt tu die vielleicht äußerlich da irgendwie anpassen oder mach das, mach jenes, dann wird schon alles gut werden. Das ist nicht der richtige Weg, sondern es muss wirklich von innen nach außen auch die Veränderung geschehen. Ja, wer ist denn für die Seelsorge zuständig? Natürlich die Menschen, die Gott mit dem Hirtendienst auch betraut hat. Ich möchte uns aus Kolosser 1 von Vers 27 den zweiten Teil lesen. Da spricht Apostel Paulus von Christus. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen, wofür ich auch arbeite und kämpfe. Da fallen folgende Wörter uns auf: ermahnen alle Menschen, lehren alle Menschen, um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen. Und dann, wofür ich auch arbeite und kämpfe. Dieser Dienst, der ist definitiv mit Arbeit, mit Einsatz verbunden. Und hier gilt es wirklich, allen Menschen zu helfen. Nicht nur, wie sagt man, denjenigen, die auch in der Gemeinde sind. Dann wollen wir weiterschauen. Was sagt uns eigentlich die Schrift? Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und so weiter. Aber hier der Gedanke, dass hier auf einmal nicht nur diejenigen, denen Gott den Hirtendienst anbefohlen hat, sondern hier heißt es, lehrt und ermahnt einander. Und das ist die Frage, möchte Gott nicht auch, ich sag mal, unter uns als Geschwister, die Notwendigkeit vielleicht nochmal auch so vor Augen führen, dass diese Aufgabe sozusagen eigentlich jeder täglich tut im Vergleich oder ich sag mal in der Familie, ja, in Bezug vielleicht auf die Kinder, mit dem Ehemann, mit der Ehefrau, ja, vielleicht in der Verwandtschaft, mit den Eltern. Das ist für uns ganz normal, ja, dass wir manchmal Gespräche führen, dass wir einander helfen, wenn jemand Sorgen hat, ja. Aber möchte Gott uns vielleicht genauso ausrüsten, dass wir auf der Arbeit einem Arbeitskollegen helfen können, dass wir vielleicht einem Nachbar helfen können, dass wir in der Gemeinde einander eine Hilfe sein können. Und das war eigentlich für uns als Brüder so ein Thema, eigentlich, wie soll ich sagen, zumindest ich spreche jetzt von uns, jeder tut es in gewisser Weise, aber vielleicht haben wir den Dienst als solches vielleicht nicht so namentlich auch genannt. Schaut mal, wenn gewisse Nöte in der Gemeinde sind, ich tue jetzt allgemein sprechen, das ist völlig egal, welche Not, werden da nicht viele Gespräche geführt? Ja, der eine spricht mit dem, ja, das ist so, das ist so. Es werden gewisse Ratschläge gegeben und das muss so gemacht werden und da muss man vielleicht aufpassen. Ja, was ist das? Das ist eigentlich das, was hier gemeint ist. Ja? Und die Frage ist, ob wir tatsächlich diese Seelsorge, das heißt, wenn der andere vielleicht Nöte hat, wenn er Fragen hat, wenn er entmutigt ist, ja, wenn er vielleicht irgendwelche Ängste hat, können wir wirklich dann dieser Person biblisch helfen? Oder tun wir bloß über Probleme reden? Und Gott möchte eigentlich uns dahin führen, dass wir einander helfen. Es wurde auch so gesprochen, ob es eine Möglichkeit gibt, wie soll ich sagen, vielleicht auch einen gewissen Kurs besuchen oder gibt es vielleicht irgendwelches Arbeitsmaterial, was man auch da persönlich durcharbeiten auch kann. Und so wurde auch da ein Vorschlag auch gemacht und ich möchte es einfach nur so ans Herz uns weiterlegen oder geben. Lasst uns persönlich das Thema Seelsorge ins Gebet nehmen und lasst uns beten. Ich glaube, es ist doch noch ein Unterschied, ob wir, ich sag mal, irgendwie in der Familie, ja, Seelsorge betreiben oder ob Gott uns auch hier eine gewisse Bürde, eine Gabe aber auch aufs Herz legt, dass wir anderen Geschwistern in der Gemeinde dienen können. Und nicht nur in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Ja. Und es gibt da einen Kurs, der im September dieses Jahres anfangen würde, aber das ist jetzt der einzige, der jetzt uns bekannt ist. Ja. Vielleicht gibt es noch andere, die man auch, die empfehlenswert sind, die man genauso besuchen könnte. Das heißt, wenn auch ihr da etwas hört, wenn ihr Vorschläge habt, dann könnt ihr euch gerne auch melden. Und wenn jemand vor allem ja, es ins Gebet nimmt und Gott es aufs Herz legt, sich in dieser Arbeit zu beteiligen, dann meldet euch bitte auch da. Und dann möchte ich hier so einen Schnitt machen und möchte ganz kurz mit einigen Gedanken auf den kommenden Sonntag auch eingehen, auf die Bundestagswahlen und möchte auch hier wiederum zeigen, und da bin ich völlig überzeugt, dass das Thema Seelsorge in dem erweiterten Sinne ganz stark mit den kommenden Wahlen auch etwas zu tun hat. Was meine ich damit? Es kommt einfach darauf an, wie sprechen wir, wie handeln wir eigentlich im Vorfeld? Wie ist unsere Einschätzung? Wie sprechen wir eigentlich miteinander über dieses Thema? Und ich möchte uns eine Aussage, ein Zitat, und da wollen wir zuerst mal schauen, wo befinden wir uns als Land? Jemand hat mal so gesagt, wenn ein Volk gottlos wird, dann sind wir eben gottlos. Dann werden Politiker charakterlos, dann werden Beratungen ergebnislos, dann werden Schulden zahllos, dann werden Lügen grenzenlos, dann werden Ehen bindungslos, dann wird die Mode schamlos und die Aussichten hoffnungslos. Eine Aussage, die ziemlich gut, glaube ich, eine gewisse Entwicklung offenbart. Und meine Lieben, das ist mein persönliches Empfinden, ich will es so sagen, wie es mir auf dem Herzen auch liegt. Ich halte es nicht für richtig für angemessen, dass wir in dem Sinne politisch ja, für irgendeine Partei irgendwie Stellung nehmen, ja, dass wir uns in dieser Art und Weise da engagieren müssen. Und auf der anderen Seite müssen wir mit offenen Augen durch unsere Welt gehen und schauen einfach, wie entwickeln sich die Dinge. Und mich persönlich interessiert die Politik, muss ich sagen, sehr, weil ich hier ja vielleicht ein gewisses Interesse habe, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Entwicklungen auch da verstehen, um dann das Ganze vor Gott auch zu bringen. Wie sieht es eigentlich mit unserer Gesellschaft wirklich aus? Wir haben wahrscheinlich mitbekommen, dass wir von dem 1. November letzten Jahres wurde ein neues Gesetz erlassen, ein Selbstbestimmungsgesetz, wo man das Geschlecht eben selber auch bestimmen kann. Das Interessante ist, meine Lieben, dass man ja, also ich bin jetzt Mann, und ich kann jetzt auf einmal sagen, ich kann zum Standesamt einfach gehen, das ist nichts, keine große Hürde, und ich kann dann einfach sagen, so, ich möchte ab jetzt als Frau genannt werden. Und das Ganze muss dann 3 Monate tatsächlich auch so bleiben, und nach 3 Monaten kann ich wieder wechseln. Ja? Und so könnte ich theoretisch alle 3 Monate das ganze Spielchen auch machen. Warum sage ich das? Weil mir ist so, ich sag mal, vor einem Monat habe ich etwas gelesen, das hat mich irgendwie so alarmiert. Da gibt es einen Rechtsextremisten, der verurteilt ist, der ein Vollbart in dem Sinne trägt, und der hat einfach dieses Gesetz genutzt und sagt, ich bin jetzt eine Frau. Was macht man jetzt mit so einer Person? Du darfst sie per Gesetz nicht als Mann ansprechen, du kannst diese Person auch nicht in einem Männergefängnis behalten. Was macht man mit so einer Person? Und die Regierung ist auf einmal ratlos, dass sie nicht wissen, wie sie weiter vorgehen sollen. Jemand hat dann so geschrieben, vielleicht kennen wir das auch, es gibt ja Toiletten für Männer, für Frauen, und dann gibt es so Unisex-Toiletten. Ja, so, da können beide Geschlechter in dem Sinne rein. Und dann hat jemand geschrieben, wahrscheinlich müssen wir extra Gefängnisse für solche Leute bauen. Können wir uns die Tragweite dessen eigentlich vorstellen, was das bedeutet? Nicht umsonst heißt es in Römer 1, von Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken und in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und Vers 24, darum hat sie Gott dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen. Dieser Gedanke, dass Gott sie in einen nichtigen Wahn oder dass Menschen verfallen sind, dass ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, sie halten sich für weise, aber sie sind zu Narren geworden, und dann vor allem, dass Gott die Menschen dahin gegeben hat. So, Menschen tun eine Aussaat streuen und sie ernten dann natürlich auch die Aussaat dessen, was sie auch für richtig halten. Und darum, meine Lieben, jetzt stehen wir vor der Bundestagswahl, und auf das möchte ich eigentlich hinaus. Es gibt ja Menschen, die meinen, wenn irgendeine Partei kommt und dann wird alles besser und das Land wird aufblühen. Ich glaube, was wir brauchen, die Menschen müssen zurück zu Gott. Das brauchen wir. Und nichts anderes. Und genau an dem Punkt möchte ich eigentlich, da wollte ich uns eigentlich hinführen, da sind wir jetzt bei der Seelsorge. Wenn wir mit Menschen sprechen, und das ist jetzt völlig egal mit wem, auf der Arbeit, mit Nachbarn, und wenn Menschen irgendwie politisch oder wie auch immer uns etwas sagen wollen, wie reagieren wir dann? Oder tun wir vielleicht uns in die eine, in die andere Richtung uns aussprechen oder über die Regierung schimpfen oder sonst wie? Da sind wir niemand eine Hilfe. Was richtige Seelsorge anbelangt, bedeutet, dass wir die Menschen aus der Sicht Gottes sehen und dann versuchen, den Menschen entsprechend ihrer Lage eben, ja, zu helfen, zu beraten und auf den schmalen Weg auch zu führen. Ich habe ein Zitat gelesen jetzt die Tage. Da heißt es so: Die größte Sicherheit eines Volkes liegt nicht in seiner Regierung, sondern in Gottes Hand. Die größte Sicherheit eines Volkes liegt nicht in der Regierung, sondern in Gottes Hand. Und darum, meine Lieben, wollen wir jetzt auch die Zeit, wenn wir jetzt auch zum Gebet auch gehen, in dieser Art und Weise ausnutzen. Wir wollen beten, und das ist mir besonders auch aufgefallen. Ich habe mich für letzten Sonntag, als ich in Herford war, habe ich über die Gottesfurcht gesprochen. Und da ist es mir auch so richtig deutlich geworden, es wird am Sonntag Wahlsieger geben. Irgendeine Partei wird ja gewinnen. Und sie werden jubeln, dass sie es irgendwie geschafft haben. Aber ist es diesen Menschen überhaupt bewusst, dass sie sich einmal vor Gott verantworten müssen in ihrer Aufgabe? Sie werden ja Gesetze erlassen und so weiter. Ist es ihnen wirklich bewusst? Ich glaube fast nicht. Ja? Und darum ist der erste Gedanke, dass wir um Gottesfurcht bitten wollen. Gottesfurcht, dass Menschen ja, in der Regierung, in den Parteien, dass sie eine Gottesfurcht haben, dass sie überhaupt sich dessen bewusst sind, dass es einen Gott gibt und dass sie sich einmal verantworten müssen. Der zweite Gedanke würde schon weitergehen, dass sie so eine Gottesfurcht haben, dass sie auch all die Gesetze, die im Verlauf der nächsten Jahre zu beschließen sind, dass sie eben auf Grundlage der Moralgesetze der Bibel, sprich nach den 10 Geboten, auch gemacht würden. Das wäre so der nächste Schritt. Aber wir können auch weiter bitten, dass Gott den Menschen so eine Gottesfurcht schenkt, dass sie erkennen, sie brauchen nicht nur die Moralgesetze, sondern wen brauchen sie? Sie brauchen Jesus Christus. Sie brauchen Jesus Christus. Und dann wird ihr Leben ganz, ganz anders. Ja? Dann wird das Denken, dann wird alles anders werden. Und wir merken auch bei dem Thema Gottesfurcht, das ist mir so groß geworden, dass es hier unterschiedliche Facetten gibt. Ja? Jemand sagt, ja, ich glaube an Gott, aber er glaubt überhaupt nicht an Christus, ja, und so weiter. Und darum, meine Lieben, haben wir eben als Kinder Gottes eben diese Verantwortung nach 1. Timotheus 2, dass wir ja mit Gebet, mit Fürbitte eintreten sollen, für alle Menschen. Und dann heißt es für Könige und so weiter. Das ist unsere Aufgabe, dass wir auch hier ja diesen Dienst, der so wertvoll ist, denn kein Mensch sieht in dem Sinne, aber Gott sieht ein jedes Herz, er sieht einen jeden Einzelnen auch von uns. Und darum wollen wir auch die Tage, die jetzt noch vor uns liegen, auch vor der Bundestagswahl in dieser Art und Weise verbringen, dass wir ins Gebet gehen und bitten, dass Gott uns persönlich und auch den Menschen, den Regierenden und den Menschen in unserem Land gnädig sein möchte. Amen.